Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Willkommen zu einer neuen Episode vom TV-Serienstars Podcast und hallo Sebastian.
Ja, hallo Dominik, lange nicht gehört. Man könnte fast denken, wir machen einen neuen Podcast, aber nein, das ist unser alter Podcast und wir machen endlich mal wieder weiter.
Ja, Sebastian, das wollte ich auch gerade sagen. Unser Podcast ist seit einem Jahr eine Chronik des Dahinsiechens, eine Chronik des Krankseins.
Tja, wir werden halt auch älter.
Genau. Ist das dieses Alt, von dem die Leute immer reden?
Ja, das ist das, wenn der Körper langsam aufhört zu arbeiten und dann solche von außen eindringende Fremdkörper dich dann so niederschmettern, dass ja das normale Dahinsiechen ultimativ schlecht wird und ja.
Ja, es ist traurig und wir entschuldigen uns da auch nochmal für unsere angeschlagene Konstitution, aber es ist, was es ist. Aber, Sebastian, das ist die perfekte Herleitung zum heutigen Thema, das Alter, das Altwerden.
Ja.
Denn wir sprechen heute über eine Fernsehserie aus den 80ern bzw. 90er Jahren und zwar über die Anwaltsserie Matlock.
Matlock! Ja, der Held eines jeden Rentners aus der Zeit, oder?
Das war mir alles gar nicht so bewusst, als ich die damals gesehen habe.
Damals bei mir auch nicht.
Aber bevor wir in diese ganze Rentner-Thematik einsteigen, wir haben ja jetzt schon einige Jahre TV-Serienstars-Podcast hinter uns und wir haben ja auch schon über alle möglichen Genres gesprochen, die da so in den Jahren gelaufen sind. Und wir haben es tatsächlich bisher immer geschafft, dass das große Oeuvre der Justizserien zu umschiffen. Also echt? Matlock, Perry Mason, Boston Legal, Ally McBeal. Irgendwie ist das jetzt tatsächlich unsere erste Justizserie. Und dabei ist es ja ein großes Thema, ne?
Ja, aber da sollten wir am Schluss dann vielleicht nochmal wirklich auf die Frage kommen, ob diese Serie wirklich eine Justizserie ist.
Oh, das ist sehr, sehr spannend. Holla, da erwischst du mich ja jetzt komplett auf dem falschen Fuß. Okay, super. Unabhängig davon, wie stehst du denn zu Justizserien?
Boah, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt Justizserien, die ich echt gerne gesehen
habe. Das Schwert der Gerechtigkeit, ja.
Ja, das Damoklesschwert, das über einem schwebt. Nein, also eine gute Justizserie kann richtig gut sein. Also dieses Genre ist ja schon echt alt, also nicht nur in Serien, sondern auch im Film. Ich sag nur 12 Angry Men und sowas, ist ja ein hervorragender Film. Und ist auch wirklich ein spannendes Thema. Es kann nur sehr häufig dazu führen, dass es, wenn du dann irgendwie mal so mehrere Folgen am Stück guckst, dann doch eher langweilig wird, weil du halt doch siehst, dass es meistens immer wieder die gleiche Formel hat, nach der es abläuft.
Ja, ich hatte auch so ein bisschen überlegt und tatsächlich habe ich in all den Jahren immer einen großen Bogen um solche Justizsachen gemacht. Die waren für mich immer wahnsinnig langweilig. Es gibt da ja so zwei Strömungen, sage ich mal. Einmal die, wo quasi es ja mehr in der Kanzlei spielt und dann ist es eher so ein Techtelmechtel zwischen den Leuten, die da angestellt sind und so. Und es ist eher so diese menschliche Seite. Und die eigentliche Justizarbeit, die Fälle vor Gericht und alles sind so im Hintergrund. Und dann gibt's natürlich den anderen Strang, wo, ich sag mal, die Hälfte immer dann in irgendeinem Gerichtssaal stattfindet. Und beides hat mich irgendwie nie so abgeholt. Beides sind so Serien, wo ich sage, oh Gott, Gerichtsserien, Juristerei, bitte nicht. Dabei habe ich mal vor langer, langer Zeit Wirtschaftsrecht studiert und auch abgeschlossen. Aber hat auch dazu geführt, dass ich weiß, was ich zum Beispiel nicht unbedingt machen will. Und wiederum auf der anderen Seite, der einzige, das fällt mir gerade ein, der einzige Jurist in Anführungszeichen ist tatsächlich für mich, also den ich auch mag und den ich gern gesehen habe, ist Saul Goodman aus Breaking Bad und Better Call Saul. Ja,
das ist ein Paradebeispiel für einen Juristen, ja. Mhm.
Ja, das ist die Juristerei.
Das ist gleich tief blicken bei dir, ja.
Das ist cool, das ist so mein Ding. Ja, was soll ich sagen? Naja. Sebastian, jetzt kommt erstmal von mir ein akribisch vorbereiteter dreistündiger Exkurs über das US-amerikanische Rechtssystem. Du weißt ja, Case Law, Common Law und so weiter. Und dann machen wir noch einen Vergleich zum europäischen Recht, genau. Ich hoffe, ja. Du hast ein paar Getränke dabei, lehn dich zurück und lass dich dann mal von mir ein bisschen berieseln. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden das auch unglaublich spannend bestimmt gleich finden.
Ja, aber was hat das mit unserem Thema zu tun? Weil ich glaube, keine Justizserie bildet wirklich real ab, wie es in amerikanischen Gerichten abläuft, oder? Also
meinst du nicht, dass der Strafverteidiger auch noch so ein bisschen als Privatdetektiv unterwegs ist und quasi den Fall Fall selbst noch löst.
Natürlich. Das ist absolut bekannt, dass in Amerika jeder Verteidiger und jeder Staatsanwalt auch immer am Tatort sind und sich da selber umschauen und die Zeugen mit der Polizei zusammen befragen. Und das ist genau, also das können wir weiter ausführen mit Serien, dass natürlich auch jeder Crime Scene Analyst natürlich auch immer wieder Verdächtige befragt. Und also das ist ja in amerikanischen Serien sowieso sowas von an der Realität vorbei.
Ja, wenn du meinst. Also ich stand noch nicht vor Gericht, ich hatte noch keinen Anwalt. Deswegen weiß ich es noch nicht, wie das so ist, wenn man einen nimmt, ob der dann loszieht und sagt, hier, ich löse den Fall dann mal ein bisschen besser als jede Polizeiarbeit, die da im Vorfeld gemacht wurde. Ich schaue mir da einfach mal den Tatort an und finde da sofort irgendwas, ja. Aber, Sebastian, im Vorfeld noch eine Frage an dich. Wir haben ja jetzt schon so über einige Serien gesprochen in der Vergangenheit und rückblickend ist es bei mir zumindest so, dass wenn ich so auf die alten Serien gucke, dass ich dann denke, ja, cool, schön, dass ich mir die nochmal angeguckt habe, kann man auch heute noch sehen. Und dann gibt es auch Serien, wo ich denke, oh, die ist aber schlecht gealtert, das ist wirklich schwierig, das muss man damals erlebt haben. Jetzt bei Matlock war es bei mir eine völlig neue Erfahrung, ein dritter Weg quasi. Und zwar habe ich mir so gedacht, nachdem ich mir ein paar Folgen angeguckt habe, warum zur Hölle habe ich mir das damals als Kind angesehen? Auf welcher Seite stehst du bei dieser Serie?
Du bist jetzt schon bei Fazit. Was ist denn hier los?
Nein, ich bin bei keinem Fazit. So dein Ersteindruck. Was war dein Erstgefühl?
Also nicht wie bei anderen, also so wie bei anderen Serien. Ist halt eine alte Serie, ist halt eine Krimi. Also damit würde ich jetzt wieder vorgreifen zu dem, was ich ja gesagt habe. Also für mich ist das eher eine Krimiserie, eine Whodunit-Serie, also so wie Mord ist ihr Hobby oder sowas. Also wo es darum geht, herauszufinden, wer der Täter ist und dann den zu überführen. Spielt dabei halt nur in einem Gerichtssaal halt das Ganze. Und für mich war das halt so wie jede andere Krimiserie auch. Also ich hatte, okay, der Held ist halt jetzt einem Alter, das normalerweise nicht so typisch ist für das Zielpublikum. Also die wollen ja eher junge und knackige Männer sehen, als jetzt hier Colonel Sanders von Kentucky Fried Chicken, der Fälle auflöst.
Oh, Männer ist das gute Stichwort, aber dazu kommen wir dann später von meiner Seite aus. Ja, ja.
Ja, aber das ist halt, ja, für mich eine normale Krimiserie. Also ich hatte damit kein Problem. Und ja, also als Kind, warum wir es als Kind gesehen haben, weil es lief halt im ARD oder die lief im ZDF und damals hattest du halt nur 2-3 Programme und da hast du halt gesehen, was dann gerade lief.
Ja, es ist ja völlig irre, was alles, mich überrascht im Nachhinein auch immer wieder, was alles auf dem ZDF lief. Also wirklich beeindruckend, wie viele Serien zu der Zeit auf dem ZDF liefen, wo man sich dachte, boah, das hätte ich jetzt eher eigentlich ins Kabelfernsehen oder sowas verfrachtet. Das ZDF, das war damals unser Netflix, ne? Da lief der heiße Scheiß. Das war das Ding.
Wollen wir mal ein paar Rahmendaten, das haben wir noch gar nicht gemacht über die Serie. Also
ja, gerne.
Wie gesagt, wir reden über Matlock, amerikanische Serie mit 9 Staffeln, insgesamt 195 Folgen zu je 44 Minuten.
Uff, das ist ein Schwergewicht, ne?
Ja, das ist schon ordentlich.
Ich habe stellenweise gelesen 193 Folgen, jetzt weiß ich nicht, ob dann da wieder der Pilot rausgerechnet ist.
Das kann gut,
Doppelfolge zählt.
Also es war auch so, dass in späterem Zeitpunkt dann auch viele Episoden dann eher Doppelepisoden waren oder dann auch längere Episoden. Die Serie ging halt 1986 auf NBC los, ist dann 1992 in Amerika auf den Sender ABC gewechselt. Und in Amerika war die Erstausstrahlung, wie gesagt, im ZDF am 5. Januar 1988.
In Deutschland, nicht in Amerika. Vielleicht auch in
Amerika. In Deutschland, ja. Nee, in Amerika war es der 23. September 86, wie gesagt.
Also in Deutschland, da war ich noch 7 Jahre alt, als es dann lief. Ja.
Ich war, das müssen wir nicht wieder erwähnen, aber ich war 11.
Ein paar Jährchen älter. Das.
Die Leute müssten so langsam wissen, in welchem Jahr wir geboren sind, nachdem wir es ja, glaube ich, jedes Mal erwähnen, wie alt wir waren dann beim Start.
Ja, ich finde das immer ganz wichtig zur Einordnung, dass man sich auch da selbst nochmal so ein bisschen in Erinnerung ruft, wie man das alles wahrgenommen hat. Ja, du wolltest noch ein bisschen die Eckdaten raushauen.
Ja, das war's eigentlich so mit den Eckdaten.
Ich habe mal im Vorfeld ein bisschen recherchiert, gerade bei so großen Schwergewichten, so riesigen Serien, ich meine 9 Staffeln, meine Güte, gibt es denn da auch schon andere Podcast-Projekte? Man kennt es ja, diese Podcasts, die sich auf eine einzige Serie spezialisiert haben und dann das Ganze Folge für Folge besprechen. Grüße geht wieder raus an den Grauen Rat, an den Bunten Rat, also an unsere Freunde vom Babylon 5 Podcast. Und ja, auch für die Matlock-Serie gibt es einen eigenen Podcast. Der heißt Unlock the Matlock. Finde ich eigentlich ganz cool, den Namen. Das ist ein Madlock-Podcast, der es immerhin im Zeitraum Oktober 2020 bis Februar 2022 auf 23 Episoden geschafft hat.
Deutsch oder Englisch?
Englisch. Es dürfte also ungefähr die erste Staffel erwischt haben und dann war Schluss. Die letzte Episode vom Februar 2022 erzählt dann von einem Madlock-Fanfest-Cruise, das ein voller Erfolg war, wo ich mir gedacht habe, wo gibt es bitteschön eine Madlock-Fanfest-Kreuzfahrt? Ich will dabei sein, ich will mehr darüber erfahren.
Ist das nicht jede Seniorenkreuzfahrt?
Ja, das dachte ich mir gerade. Wie sieht so eine Madlock-Fanfest-Cruise aus? Aber wiederum, weiß nicht, alte Leute, Podcast, also tja, noch ältere Leute als wir, meine ich jetzt, ist ja jetzt auch so ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, ich habe leider nichts weiter zu diesem Madlock-Fanfest-Cruise gefunden. Ich bin da jetzt auch ein bisschen enttäuscht.
Das war wahrscheinlich auf der Titanic und ist gesunken, aber...
Ja, genau, 2022. Auf jeden Fall war es wohl ein großer Erfolg. Ein so großer Erfolg, dass dieser Podcast dann nicht mehr weitergeführt wurde. Denn ja, seitdem ist nichts mehr geunlockt worden. Deswegen, Sebastian, müssen wir jetzt hier in die Vollen gehen.
Tja.
Ja, wollen wir so ein bisschen erstmal, du hast ja die Rahmendaten genannt, worum es in der Serie eigentlich geht im Kern. Das ist ja recht übersichtlich eigentlich.
Tja, also im Zentrum steht der liebe Ben Madlock, ein Anwalt, Rechtsanwalt, hat an der Harvard University studiert, arbeitet in Atlanta und arbeitet dort als Strafverteidiger und kriegt halt immer wieder irgendwelche Fälle mit irgendwelchen Mandanten, die meistens, also ich glaube zu 99,9% geht es um Mord.
Es geht immer um Mord, ne? Ja. Es ist der Mordanwalt.
Ja, ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo es um was anderes außer um Mord gehen würde. Also natürlich, der Hauptfall ist Mord, aber es kann dann immer noch wieder mit Erpressung und Entführung und sowas noch nebenbei noch einigen Sachen passieren, aber Mord ist immer der zentrale Fall. Und er versucht halt dann die immer unschuldigen Mandanten, die er hat, also ich glaube, es gibt auch keinen Fall, wo er mal einen Mandanten hat, der schuldig ist, den er dann verteidigt, den er dann am Schluss, also nicht dadurch, dass er irgendwelche juristischen Winkelzüge nutzt, freikriegt, sondern indem er einfach eigentlich den Mordfall aufklärt und den wahren Täter dann am Schluss in einem Kreuzverhör dann ja zur Rede stellt und ihn dann überführt.
Genau, immer so diese große Entlarvung am Ende. Und ich hatte immer so das Gefühl, Madlock ist vor allem, zeichnet sich dadurch aus, dass er halt die Geschworenen am Ende überzeugt. Was den Staatsanwalt angeht, das ist nochmal, steht auf einem anderen Blatt. Da gab ich nochmal so meine eigene Meinung. Aber insgesamt ist es ja doch immer, dass er vor allem die Geschworenen anspricht und dann eben darüber diese Entlarvung eben.
Ja, dadurch, dass er halt am Schluss dann einen anderen Täter, den Geschworenen präsentiert, ist dann ja der Zweifel, dass der Angeklagte wirklich der Täter ist, halt so hoch, dass sie ihn deswegen dann freisprechen müssen.
Zweifel für den Angeklagten.
Ja, das ist halt dieses Prinzip da hinten dran. Aber eigentlich klärt er immer den Fall auf.
Was ich noch zur Figur vom Benjamin Layton, Ben Madlock, sagen würde, er hat noch zwei Töchter. Die eine taucht ja in der ersten Staffel auf, die andere dann in den letzten Staffeln.
Ja, nachdem sie am Anfang gar nicht erwähnt worden ist. Also.
Ja, ist auch. Die Serie wurde viel, viel umstrukturiert. Mhm. So ein bisschen was, um ihn als Charakter zu zeichnen. Er liebt Hot Dogs. Er ist ein verdammter Knauser, was in der Serie auch an vielerlei Stellen thematisiert wird. Was ich aber allerdings lustig finde, weil er verlangt mindestens $100,000 vorab. Mhm. Für den Fall.
Und das ist halt noch in den 80ern, also mit Inflationsausgleich ist das wahrscheinlich irgendwie so eine Viertelmillion Dollar oder sowas heutzutage.
Ja, glaube ich auch. Also es ist völlig, völlig irre. Und sein Markenzeichen ist eben dieser graue Anzug, den er eigentlich nur trägt oder immer trägt. Und so diese ganze Art, die er an den Tag legt, das ist so mal ernst, mal spöttisch, mal ein bisschen tatterig. Ich fand ja, so eine gewisse Ähnlichkeit zu Columbo war nicht von der Hand zu weisen, oder?
Ja, es ist aber auch nicht verwunderlich, weil wir haben ja noch nicht erwähnt, wer diese Serie kreiert hat. Und das ist ein gewisser Dean Hargrove. Ich weiß nicht, ob wir ihn bei der Columbo-Folge schon erwähnt hatten namentlich. Aber der hatte zum Beispiel den zweiten Piloten geschrieben und war dann auch in der zweiten und ich weiß nicht, sogar noch in der dritten Staffel dann auch Produzent von Columbo.
Ja, Dean Hargrove, eher Producer, Writer, weniger Creator. Ich glaube, Madlock ist somit die einzige Serie, die er auch wirklich selbst created hat. Ansonsten halt
die Spin-offs, die dann aus Matlock entstanden sind, die hat er, glaube ich, auch noch created. Also es gibt ja zwei Serien, die daraus entstanden sind. Ich sag jetzt mal erstmal den deutschen Namen von der einen Serie, Jake and McCabe, die im Englischen den schönen Titel hat, Jake and the Fat Man.
Habe ich nie gesehen. Ich fand den Namen schon immer so doof irgendwie. Keine Ahnung.
Welche, Jake and McCabe oder Jake and the Fat Man?
Jake and the Fat Man.
Also wie gesagt, im Deutschen haben sie es halt etwas harmloser gemacht, dann haben sie es halt Jake and McCabe genannt. Also. Und Diagnose Mord ist ja auch ein Spin-off, das aus dieser Serie entstanden ist, die Dick Van Dyke-Serie.
Das ist ein riesiges, ja, ist ja kein Multiversum, sondern ein riesiges juristisches Mordversum.
Ja, also jetzt bei Dick Van Dyke, bei Diagnose Mord ist jetzt nichts mit Juristerei, sondern da sind es halt Ärzte, die es dann aufklären.
Also natürlich auch, die viel bessere Polizeiarbeit machen, ne?
Ja, natürlich.
Als entsprechende Leute, ja. Ja, ich glaube, was Matlock auch noch auszeichnet und was es nochmal von anderen Serien ein bisschen abhebt, wir haben hier keine Action-Sequenzen, die groß gezeigt werden. Auch generell relativ wenig oder keine Gewalt. Der Mord wird, glaube ich, auch nicht gezeigt in dem Sinne.
Ah, doch, also es gibt auch schon, also dafür sind ja immer dann seine Sidekicks, seine Ermittler. Also da gibt es dann schon immer so mal eine Verfolgungsjagd, mal eine Schlägerei. Das gibt es schon eigentlich.
Es ist aber nicht, sag ich mal.
Nee, ist nicht im Zentrum, aber es gibt auf jeden Fall, um dann halt auch mal so eine 45-Minuten-Folge ein bisschen zu füllen und auch mal ein bisschen was neben dem ganzen Gerede im Gerichtssaal zu haben, gibt es halt aber auch normalerweise mal so ein, zwei Action-Szenen. Die gibt es dann schon.
Ja, okay. Ja, stimmt. Es ist so ein bisschen ein Fall für zwei, aber halt ohne Matula, würde ich mal sagen.
Naja, jetzt willst du hier die afroamerikanischen Ermittler, die er engagiert, einfach mal wegfallen lassen, oder was?
Naja, hatte er ja nicht nur. Da kommen wir ja noch zu. Das ist ja eine riesen, also ein riesiges Cast-Karussell, was wir in dieser Serie haben.
Ja, aber das sind, also du kannst schon sagen, dass es da zwei Hauptermittler gab, die bis zur Ende der siebten Staffel. Und dann die 8. und 9. ist dann halt, kannst du rausnehmen, aber ansonsten hat er schon immer sein Sidekick gehabt.
Ja, ich muss auch sagen, wir haben gerade kurz, ich fand Tyler Hudson bzw. Kenny Holiday. Tyler war für mich immer so, es ist ja sein erster Detektiv gewesen, der für ihn immer so im Dreck wühlt. Den fand ich von allen mit am coolsten eigentlich. Der hat mir immer gefallen. War noch so eine Kindheitserinnerung, als ich den im Intro gesehen habe, dachte ich, ah ja, stimmt. Tyler Hudson, das ist auch ein Name, den ich irgendwie cool finde. Tyler Hudson, Privatdetektiv, ja. Bevor wir in die Serie so ein bisschen einsteigen, würde ich, weil es bei mir brutal viele Erinnerungen geweckt hat, kurz auf die Musik eingehen, die wir an der Stelle mal kurz einspielen können. Ja, die Musik ist von einem Dick the Benedicts in Zusammenarbeit mit Artie Kane und William Ross entstanden. Der hat auch die Musik von Jake and the Fat Man gemacht, hat Musik für Columbo gemacht, Perry Mason, und er hat viele, also die großen Musikstücke stammen jetzt nicht unbedingt von ihm, aber er hat viele sogenannte Mood Setters gemacht, also Stimmungsmacher. Das sind so kleine kurze Stücke, 8, 10, 12 Sekunden, die irgendwie nochmal so eine Szene untermalen. Sebastian, was hat diese Musik in dir ausgelöst?
Poh, nichts. Ja, das ist, also ich finde, die Musik ist jetzt, die ist okay, das ist jetzt keine weltbewegende Musik. Also man verbindet sie natürlich schon mit Matlock und man erinnert sich dann, sobald man die Musik hört, schon direkt an die Serie. Aber ich finde, das ist jetzt das ist jetzt keine herausragende Titelmelodie. Also.
Ja, bei mir hat so ein wohlig warmes Gefühl ausgelöst, so wie so ein Nachhausekommen an einen alten Urlaubsort, wo man als Kind öfters mal war oder so. Das war schon irgendwie schön und ich mag diese leichtherzige Note, auf der das Ganze endet. Da sind ja schon ein paar verspieltere Instrumente drin, so gegen Ende. Das wirkt alles nicht so ganz ernst, obwohl es ja eigentlich hier um Mord geht und Totschlag und Gericht. Hat es so ein bisschen was Lockeres. Also ich fand's gut.
Tja, schön für dich.
Ja, Mensch. Sebastian, die Serie an sich, wollen wir auf die Darsteller gehen oder wollen wir noch ein bisschen über die Serie quatschen?
Wir können ja mal die Rollen durchgehen. Also wir haben ja natürlich schon als erstes Ben Matlock erwähnt gehabt, haben wir ja schon jetzt gerade ein bisschen was über ihn gesprochen. An seiner Seite, da wandelt sich so das Bild der Leute, die an seiner Seite stehen, doch recht stark. In der ersten Staffel wird er noch unterstützt als Assistentin seine Tochter. Also zu dem Zeitpunkt seine einzige Tochter, von der man weiß.
Ja, seine jüngere Tochter heißt es halt, ja. Ich glaube, die ältere Tochter kam dann erst später, genau.
Am Anfang wird sie nur als seine Tochter erwähnt. Da wird nicht davon gesprochen, dass es eine jüngere oder eine ältere gibt. Also da ist es einfach seine Tochter, die auch Anwältin ist und ihm halt immer mal wieder zur Seite steht und ja, so sein Attaché ist. Die ist aber nach der ersten Staffel dann eigentlich schon wieder direkt raus. Die
Tochter wurde übrigens gespielt von Linda Pearl.
Ben Matlock ist ja immer jemand, der auch in den Tatort geht und dort immer nach Hinweisen sucht, die Leute befragt und sowas. Das macht er aber nicht alleine, sondern für schwierige Dinge, wo auch mal jemand undercover oder sowas gehen muss, hat er normalerweise immer einen Assistenten oder einen Ermittler an seiner Seite. Das ist in den ersten drei Staffeln ein gewisser, wie du erwähnt hattest, schon Tyler Hudson. Zu dieser Rolle fand ich sehr interessant, dieser Tyler Hudson ist wohl ein, wie haben sie es genannt, Wizard am Stock Market, also der arbeitet wohl normalerweise irgendwie am Aktienmarkt, aber verdient dann sein Geld nebenbei als Ermittler für Ben Matlock.
Muss ja sehr gut laufen am Aktienmarkt, wenn man hier als Ermittler, als Privatdetektiv noch in irgendwelche Häuser einsteigt.
Ja, sehr komisch.
Ob der wirklich ein Wizard ist.
Gespielt wird dieser Mann von Kenny Holiday. Den muss ich sagen, den kannte ich jetzt nur also aus einer Nebenrolle vom Philadelphia-Experiment. Mhm. Ansonsten habe ich den jetzt nirgendwo irgendwie im Blickwinkel gehabt. Es ist auch so, dass er nach der dritten Staffel aus der Serie rausgeschmissen worden ist von den Machern, da er aufgrund von ja doch recht starken Drogen- und Alkoholmissbrauchs immer mal wieder ja Episoden bei also Dreharbeiten dann verpasst hat und man ihn dann auch aus manchen Episoden dann eher ein bisschen rausschreiben musste und dann hat man nach am Ende der dritten Staffel dann halt so ein bisschen die Reißleine gezogen und ihn da dann vor die Tür gesetzt.
Ja, er war wirklich ein Tausendsasser, muss man allerdings sagen, ne? Also er war dann auf Entzug, ist er ja dann gewesen, hat allerdings, also vor der Zeit war er ja in zahlreichen Fernsehserien, also auch Fernsehserien, die wir schon erwähnt haben, Hart aber herzlich war er auch dabei, also das ist schon seit Anfang der 70er war der ja schon aktiv und der hat bis in die 2000er Reihen immer mal wieder Rollen gehabt. Endete allerdings so Anfang 2000, sage ich mal. Diagnose Mord war er ja auch dabei, Jake and McKay, wie du gesagt hast, sogar Doogie Howser, den haben wir ja auch erwähnt, da war er auch mal bei einer Rolle.
Und nachdem er dann halt das Team sozusagen verlassen hat, wurde er dann ersetzt durch die Rolle des Conrad McMasters von der 4. bis zur 7. Staffel, glaube ich, gespielt von einer Person, über die wir schon gesprochen haben.
Ja, Mann, er kommt immer wieder.
Julia Junior, ja. Ich glaube, wir hatten es ja sogar erwähnt, das ist der Sidekick aus Walker, Texas Ranger, der ja damals dann Matlock verlassen hat, weil er dann diese Rolle an der Seite von Chuck Norris mimen wollte.
Genau, Jimmy Trivetti aus Walker, Texas Ranger, das war dann seine Rolle, ja. Sebastian Walker, Texas Ranger ist überall. Es begegnet uns immer.
Mhm. Auch in meinen Albträumen.
Aber er war ja nicht der Einzige. Also Matlock hat einen ziemlichen Privatdetektiv-Verschleiß in dem Sinne, denn da folgte ja nochmal jemand.
Ja, kein Privatdetektiv mehr, oder?
Ihm folgt dann...
Ich weiß nicht, wen du meinst.
Ihm folgte dann noch Cliff Lewis, beziehungsweise Daniel Roebuck.
Ja, aber das ist kein Privatdetektiv, das war ein Anwalt,
der für ihn gearbeitet hat. Ist aber als sein Privatdetektiv tätig, ne? Oder Partner.
Ja, also der arbeitet nicht ja wirklich als Privatdetektiv, sondern das ist halt sein Assistent und der macht dann halt irgendwelche Sachen dann, die Ben Matlock nicht machen kann. Also, aber also als Privatdetektiv würde ich den jetzt nicht zeichnen.
Ich hätte ihn so als den dritten Sidekick von ihm noch angesehen.
Okay.
Ist ein Schauspieler, der so, ich sag mal, was die Filme und Fernsehserien angeht, auch so ein bisschen Tausendsasser ist, war ein bisschen mal bei Star Trek, war auch bei Quantum Leap. Auch hier haben wir wieder einen Kreuzverweis. Und hat ein paar ganz interessante Filme auch dabei, ne? Also ist bis heute noch aktiv als Schauspieler.
Ja, Auf der Flucht, Final Destination und sowas, ja.
Er war bei vielen Nischenfilmen dabei. Bei Babahotep zum Beispiel war er auch dabei. Hat ein paar schöne Rollen. Ich glaube, ja. Ist einer von denen, die man immer mal wieder sieht, aber namentlich nicht kennt.
Ja, er war eigentlich vorgesehen. Er war auch sogar schon gecastet für die eine der beiden Rollen, also neben Joe Pesci in Kevin allein zu Hause von den beiden Einbrechern. Und man hatte schon erste Aufnahmen gemacht, aber man war der Meinung, dass das so schwach von ihm war, war, dass man ihn dann halt dann ja ersetzt hat.
Ja gut, die feuchten Banditen kann man auch schlecht, also die sind damals perfekt besetzt gewesen, ne? Die zwei. Geht noch weiter ein bisschen mit der Cast.
Genau, also das waren jetzt so die männlichen Assistenten, die er hatte. Sie hatten ja seine Tochter dann erwähnt, die dann für ihn gearbeitet hat. Dass die, wie gesagt, die ist nach der ersten Staffel, hat sie das Team verlassen. Daraufhin, am Anfang der zweiten Staffel, ist die erste Folge, spielt in London. Da trifft dann Ben Matlock auf eine gewisse Michelle Thomas, eine Anwältin, amerikanische Anwältin, die gerade in London tätig ist, die er dann engagiert und die dann als seine Assistentin arbeitet, also jetzt, also als Anwalt, also auch als Anwältin, jetzt nicht irgendwie als Sekretärin oder so, sondern als richtige Anwältin an seiner Seite arbeitet, was, glaube ich, wenn man sich den Charakter nochmal so anschaut, schon ein ziemlich harter Job sein muss, weil Ben Matlock nicht der einfachste Charakter ist, mit dem man umgehen kann. Gespielt wird diese Rolle von Nancy Stafford, die vorher eigentlich hauptsächlich als Model bekannt war. Sehr bekannt waren ihre Beine, weil sie auf dem Poster vom 1981er James Bond Film war, wo Roger Moore zwischen so zwei Frauenbeinen steht und das sind ihre Beine.
Gefühlt ist es bei jedem zweiten James Bond aus den 80er Jahren der Fall, dass da irgendwelche Beine ins Bild ragen. Ich kann mich
also
auch täuschen.
Das ist der For Your Eyes Only Film.
Okay, okay. Du hast es so nonchalant gesagt, dass Linda Pearl die Serie nach einer Staffel verlassen hat, nach der ersten. Sie war ja unzufrieden grundsätzlich mit der Frauenrolle, die ihr da auf den Leib geschrieben wurde. Mhm. Was ich auch so ein bisschen verstehen kann, weil ich finde, die Frauen kommen bei dieser Serie tatsächlich nicht ganz so gut weg.
Ja. Hallo, das sind 80er und das ist ein alter Mann in den 80ern. Also.
Ja, da sehen wir schon die Probleme, ne? Ja. Aber immerhin, um auf ihre Nachfolgerin in dem Sinne, nicht die, ja doch Nachfolgerin quasi als Sidekick einzugehen, Nancy Stafford hat es ja länger ausgehalten, ne?
Hat von der zweiten bis zur sechsten Staffel war sie dabei.
Mhm. Ja, es ist brutal, wie dieses Personalkarussell in der Serie sich gedreht hat. Die einzige Figur, die da wirklich immer am Ball war und wirklich namensgebend in jeder Folge, ist eben Ben Matlock. Sebastian, hast du noch Nebendarsteller oder wollen wir direkt dann mal zum Main Star übergehen?
Ja, ich glaube, die restlichen also sind jetzt nicht so wichtig, als dass man sie erwähnen sollte. Also es kommen halt einige Charaktere vor, die immer mal wieder in der Serie auftauchen. Sind zum Beispiel sein Nachbar ist von ihm, ist auch ein sehr guter Freund vom Schauspieler gewesen, vom Andy Griffiths, mit dem er auch schon vorher viele Filme zusammengearbeitet hat.
Du meinst Don Knotts von
genau,
der Andy Griffiths Show? Ja,
genau.
Ja, alter Weggefährte, ne?
Ja, also den kennt man auch, wenn man einfach mal nach ihm googelt, nach dem Namen, also das Gesicht. Das ist halt so ein, ja, eher lustig aussehender Typ mit so leichten Froschaugen, der immer so diesen skurrilen Nachbarn oder Sidekick gespielt hat und der taucht halt auch in dieser Serie eine Zeit lang auf, verschwindet dann aber auch nach der sechsten Staffel wie viele andere, was aber auch den Grund hatte, dass halt die Serie auch, wie ich hatte ja am Anfangs erwähnt, hat ja nicht nur den Sender gewechselt hat, sondern auch die Location, aber da kommen wir vielleicht später nochmal ein bisschen dazu.
Mhm, genau, ja. Dann, ja, nehmen wir doch mal den Star der Show, ne? Mhm. Andy Griffiths, entschuldige. Ich muss im Vorfeld sagen, ich verstehe nicht so ganz diesen Personenkult um ihn herum, aber ich glaube, das ist eher so ein US-amerikanisches Ding, ne? Weil wir hier in Deutschland kennen ihn halt hauptsächlich nur als Matlock und eben nicht als das, wofür er zuvor in den USA schon sehr, sehr bekannt war, ne?
Ja, also vor Matlock war er auch schon in Amerika eine ziemlich bekannte Persönlichkeit, also er ist Musiker, ist Comedian, er ist Schauspieler und hatte eine Show, die hieß die Andy Griffiths Show, also das ist jetzt nicht so, wie man sich so irgendwie so eine Talkshow oder sowas, wie man sich denken könnte, weil es den Namen von ihm hat.
Naja, wir hatten die Rudi Carell Show.
Ja, aber das ist ja auch eher jetzt keine, aber das ist ja eine richtige Serie. Also, aber das war halt in der Zeit ganz normal. Da gab es ja auch die I'm Lucy und sowas. Also das waren ja immer nach Namen und da war halt die wichtigste Person, nach dem wurde es benannt. Und die Andy Griffith Show war halt eine Serie, die lief 8 Jahre in Amerika, sehr erfolgreich, wo er einen Sheriff gespielt hat. Ich glaube, alleinerziehend mit einer Tochter, mit einem Sohn. Der Sohn wurde ja sogar von Ron Howard, also der bekannt ist als Regisseur heutzutage, gespielt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt jemals in Deutschland lief. Also
ich glaube auch nicht. Das ist so eine leichtherzige US-amerikanische Comedy-Serie, so für die ganze Familie. Ich glaube nicht, dass es die nach Deutschland geschafft hat. Also ich habe das nie irgendwo mal gesehen in all der Zeit. Ich glaube, da gibt es nichts. Ja.
Ja, also die ist ja auch dadurch entstanden, dass dieser Charakter, den er da spielt, ja schon vorher in einer anderen Show aufgetreten ist als Nebencharakter. Boah, jetzt frag mich aber nicht, wie die hieß. Die hatte auch blablabla, bla bla, die so und so Show. Also ich glaube auch so wie dieser, wie der Hauptdarsteller der Serie. Und daraus ist dann halt die Andy Griffith Show entstanden und dadurch hat er halt dann sein Fame gekriegt in Amerika. Also er hat danach dann noch, er hat dann auch noch in einigen Filmen mitgespielt. Also Sachen, die wir halt wahrscheinlich jetzt auch die meisten nicht kennen, weil es halt Filme sind aus den 50ern, 60ern. Ganz am Anfang seiner Karriere, das allererste, womit er halt ist, bekannt geworden ist oder wo man ihn gehört hat, war einen Monolog, den er auf Platte rausgebracht hat. What It was Football. So als wenn du heute eine Komödien-CD rausbringst und damit war er in den Charts, in den Top 10. Ich glaube, Platz Nummer 9 im Jahr 1954.
Ja, aber sowas kennt man ja hierzulande auch. Ich meine, damals die große Otto-Schallplatte oder sowas, die war ja dann auch in den Charts. Oder ja, Jürgen von der Lippe, der dann mal so sein Programm aufgenommen hatte. Ich weiß, sowas lief bei uns auch rauf und runter, diese Sachen.
Ja. Ja, auf jeden Fall, er hat dann nach dem die Andy Griffith Show, die wie gesagt, die lief 8 Jahre dann, verlassen, hat er da seine eigene Produktionsfirma gegründet, Andy Griffith Enterprise. Dann war es erstmal eine Zeit lang ruhig, also das war ja 68, war die Andy Griffith Show durch. Also dann kamen dann halt so Auftritte in Serien, Filme und sowas, aber so das nächste große Ding hat dann halt gedauert, bis halt Matlock gekommen ist und da ist er ja auch dann schon in einem gewissen Alter gewesen.
Das kann man ja zurückrechnen, als er die Serie verlassen hat oder als die Serie zu Ende ging, 95, da war er 69, da wollte er dann auch aufhören bzw. eine Pause machen. Die Serie lief mit 60. Anfang 60.
86, ja, 60, genau, mit 60 Jahren, also das ist schon dafür, um die zentrale Rolle in der Fernsehserie zu spielen, mit 60, zu dem Zeitpunkt in den 80er Jahren, also jetzt kannst du nicht mehr mit heute vergleichen, weil wenn du dir Leute anschaust, die heutzutage 60 sind und ihn dir da anguckst mit 60, ist natürlich schon ein weltweiter Unterschied. Also er sieht ja da aus, also für Leute, die heutzutage sich angucken würden, als wenn er schon über 80 wäre, gefühlt.
Ja, mit den weißen Haaren halt auch, ne? Ja, ich glaube, ja. Da ist er sehr früh. Haare färben war damals noch nicht so das Ding, ja, das stimmt.
Und auch Gesichtscremes und sowas waren wohl nicht sehr männlich, keine Ahnung.
Ja, aber ich glaube, das ist auch einfach wirklich das ist ja das Markenzeichen dieser Serie, dass du ja da diesen alten, knorzigen Typ hast. Du siehst ja schon im Intro, wie er da seine Schuhe putzt, ne? wie so ein alter Mann, der sich halt um solche Sachen dann noch kümmert. Das soll jetzt hier kein alte Leute-Shaming oder sowas werden, aber das ist natürlich das, womit diese Serie auch irgendwo spielt. Er wird ja auch gerne mal von seinen Mandanten nicht so ganz ernst genommen, wenn man dann sieht, ach ja, hier, das ist ja dieser alte Anwalt, der ist doch schon so ein bisschen neben der Spur, ein bisschen tatterig. Manchmal gibt er sich ja dann auch so und wirkt dann so ein bisschen verloren, aber das Besondere an Matlock ist halt, dass er es halt genau faustdick hinter den Ohren hat und genau weiß, was er tut und wie er sich selbst präsentiert und darstellt, um dann eben den Fall zu gewinnen. Also das ist natürlich irgendwo Kern dieser ganzen Serie und ja, ist auch entsprechend bei dem entsprechenden Publikum angekommen, will ich mal sagen.
Ja, und was man vielleicht noch zu Andy Griffith sagen sollte, also du hattest ja schon erwähnt, also hier der Kult nicht so groß wie in Amerika, aber in Amerika ist halt wirklich eine Persönlichkeit gewesen. Also viele der Schauspieler, die bei der Serie mitgespielt haben, wenn du dir das anschaust, sagen in den Interviews, dass er ein großes Vorbild für sie war, dass er derjenige war, der ihnen auch die Schauspielerei näher gebracht hat. Er hat im Jahr 2005 hat er durch George Bush Jr. die Presidential Medal of Freedom bekommen. Also das ist in der amerikanischen Kultur eine echte Größe und eine wichtige Persönlichkeit, die auch heutzutage immer noch bekannt ist.
Ja, und Matlock wird ja auch immer wieder zitiert. Eingangs hatten wir es ja schon mit den Simpsons und er taucht ja immer mal wieder der Name Matlock irgendwo auf oder wird immer gebrüllt in irgendeiner Form oder er steht mal irgendwo im Hintergrund, wenn es um Zeichentrickserien oder so sich handelt. Aber er kommt halt immer im Rahmen von Anführungszeichen älteren Leuten vor, ne? Also Matlock war der Liebling des, ich sag's mal, älteren Fernsehpublikums, was mich dann nochmal kurz zu dem eingangs erwähnten Punkt von mir bringt. Ich verstehe nicht, warum ich diese Serie damals als Kind so gerne gesehen habe. Es ist ja wirklich. Also ich habe mich stellenweise schon arg gelangweilt und mir gedacht, huh. Das ist aber ein sehr gemächliches Tempo, mit dem wir hier durch die 45 Minuten gehen.
Tja.
Nichtsdestotrotz, die Figur, die er verkörpert, ist natürlich schon sehr, sehr sympathisch. Wir haben ja auch eingangs gesagt, er nimmt da zwar immer die $100.000 als Eingangshonorar vorab, aber es kommt auch oft rüber, dass er öfters ja auch mal eine Verteidigung macht, wofür er kein Geld nimmt. Also quasi einfach so eine, wie nennt sich denn das, wenn man sowas noch als...
Pro bono.
Pro bono, danke. Genau, so ein Ding macht, wo man halt eigentlich nur das für den Ruhm und die Ehre macht.
Das gibt's aber bei ihm nicht, oder? Kommt das in irgendeinem Fall vor, wo er das macht?
Doch, es wird auch, pro bono wird auch erwähnt und das ist ja auch in einigen Folgen so.
Da wird er aber gezwungen dann wahrscheinlich von seiner Assistentin oder also von seiner Tochter oder von der Michelle Thomas, dass er das macht, weil er selber, das würde er nie darauf die Idee kommen.
Ah, komm, er ist schon auch, er hat ein gutes Herz.
Das muss er hat ein gutes sagen. Herz, aber er ist halt gierig, das auf jeden Fall. Also
findest du?
Es gibt in einer Folge erwähnt das zum Beispiel, also warum er auch zum Beispiel so Hotdogs so liebt. Ich glaube, das war sein Nachbar, hatte ihm gesagt in den 60ern oder sowas, er soll in 8-Spur-Band investieren, also in die Firmen und die sind dann an der Pleite gegangen und er war dann halt, hat so wenig Geld, dass er sich deswegen dann die ganze Zeit von Hotdogs ernähren musste, deswegen er dann auch Hotdogs mag und ja. Und deswegen auch jetzt immer so geldgierig ist.
Ich hatte ihn nie so als, also kann schon sein, dass das so ist. Ich hatte ihn aber halt immer so als diesen Charakter in Erinnerung. Ja, das Geld spielt halt schon eine wichtige Rolle. Ich meine, er ist natürlich dieser Top-Anwalt, dieser super Verteidiger, der immer gewinnt. Aber wenn er halt von der Sache überzeugt ist, dann lässt er das auch mal sein mit dem Honorar, habe ich das Gefühl. Und dann verteidigt er auch mal jemanden, der sich das nicht leisten kann. Er hat ja doch hier und da schon immer sehr gut betuchte Klienten, ne, um die er sich kümmert.
Ja, also das ist schon wie bei Columbo, sind das schon die Kriminalfälle eher in der High Society. Das ist jetzt nicht hier der Straßenjunkie, der einen anderen absticht, sondern das sind dann schon die Mordpläne, die dann im Vorfeld geschmiedet worden sind über Tage und mit irgendwelchen besonderen Raffinessen, um dann halt sich dieser Strafe zu entziehen. Und Ben Matlock ist dann aber derjenige, der das dann durchschaut und am Schluss dann ja das alles auflösen kann.
Was mich als Kind immer wahnsinnig gemacht hat bei dieser Serie, ist klassische Gerichtsszene. Matlock befragt einen Zeugen, eine Zeugin oder jemand anderes befragt. Und dann, gerade wenn Matlock irgendwas sagt, dann gibt es immer diesen klassischen Einspruch, Objection. Mhm. Und was mich wirklich fuchsteufelswild gemacht hat und was ich als Kind immer so unfair fand, ist, wenn Matlock Einspruch eingelegt hat, dann wurde das immer abgelehnt. Und wenn die gegnerische Seite Einspruch eingelegt hat, dann hat die immer Recht bekommen. Das war das, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, das ist so unfair. Der Matlock, der kämpft da ganz alleine, der kämpft gegen den Staatsanwalt, gegen alle. Der ist da völlig, völlig auf sich allein gestellt. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das heute alles so ansehe, denke ich mir, ja doch, Matlock stellt schon gerne mal Suggestivfragen oder wirft irgendwelche Vermutungen auf oder sagt ja, halt, es könnte ja sein, das und sowieso, wo ich mir denke, na ja, also das verstehe ich schon mit dem Einspruch.
Es ist sehr häufig, dass er überhaupt gar keine Frage stellt, sondern einfach erzählt, was passiert ist angeblich und...
Das hat nichts mit Juristerei zu tun, ja.
So wie sie uns, also ich weiß es nicht, ob das so ist oder nicht. Also da kenne ich mich jetzt auch, wie gesagt, in den amerikanischen Gerichten auch nicht so gut aus.
Ja, es war nur so die kindliche Wahrnehmung, wie die sich jetzt so im Alter dann doch gewandelt hat, wenn man das als Erwachsener sieht und sich denkt, also ey, Matlock, wie gehst du denn da in den Fall rein? Das ist doch nicht.
Tja.
Ja, gesprochen wurde übrigens Matlock im Deutschen von Erik Wessen, Wasen. Deutsche Stimme in den Masters of the Universe Hörspielen hat er unter anderem Hordak gesprochen oder er hat auch viele lange Zeit bei den Police Academy Filmen hatte er auch eine lange Sprechrolle. Was mich überrascht hat, ich gucke ja immer querbeet die Serien, immer mal wieder von jeder Staffel eine Folge. Was mich überrascht hat, war, dass ich bei manchen Serien so das Gefühl hatte, oha, das ist ja eine richtig moderne Erzählweise. Die Folge ging los und man war mitten im Fall. Es lief schon die Verhandlung, es war alles irgendwie schon am Laufen. Dann wurde das Ganze so ein bisschen rückwärts erzählt und ich dachte, aha, Cold Opening, nicht schlecht, richtig, richtig modern. Und dann ist mir
aufgefallen, dass im zweiten Teil vom Zweiteiler warst du das.
Ja, und dann habe ich gesehen, oh, das ist eine Doppelfolge.
Nicht wirklich, oder?
Ja, doch. Und ich habe mir den zweiten Teil erwischt. Matlock hat überraschend viele Doppelfolgen, ne?
Ja, also im späteren Zeitraum sind sogar einige mehr geworden. Es war so, dass ja, wie gesagt, am Anfang die Serie bei NBC lief, da lief sie 6 Staffeln lang. Andy Griffiths ja schon im etwas höherem Alter, so wir hatten es erwähnt, mit 60 Jahren angefangen, der dann auch irgendwann mal gesagt hat, also er würde eigentlich lieber sich ein bisschen mehr um die Familie kümmern. Gedreht wurde das Ganze in Kalifornien bei NBC. Er kommt ja irgendwo aus dem Süden ist er. Ich frage mich nicht, wo er herkommt selber. Auf jeden Fall, seine Familie war halt schon ein Stück weg und es war halt immer viel Arbeit und er wollte halt eigentlich mehr mit der Familie Zeit verbringen. Und dann hat auch immer die Serie dann von NBC zu ABC gewechselt. Warum das genau passiert ist, konnte ich leider nicht finden. Also ob das irgendwie mit irgendwelchen Einschaltquoten, die waren eigentlich immer top. Also Matlock war eine hervorragend laufende Serie, aber es war wohl da, dass NBC so ein bisschen ihr Programm umgestalten wollten und jugendlicher werden wollten, oder?
Genau, es ging eher so in Richtung Programmwechsel. Man wollte eher ein Family Network werden, also ein bisschen jüngeres Publikum, eher mehr an breiteres Publikum ansprechen. Und mit Matlock hatten wir halt dann schon eher so die, naja, man wird heutzutage wahrscheinlich sagen, eher so die Boomer. Und da wollte man dann wohl bei NBC.
Ja, aber ich finde es ein bisschen komisch, weil, wie gesagt, das war eine der erfolgreichsten Serien. Selbst wenn du dann familiärer oder jugendlicher, dann die behältst du trotzdem. Also, naja, auf jeden Fall 1992 ist es die Serie zu ABC gewechselt. Und da hat dann auch Andy Griffith, der eigentlich fast komplett aussteigen wollte, hat dann mit ABC halt verhandelt, so dass die Serie dann die Shooting-Location von Kalifornien nach North Carolina verlegt worden ist. Da haben sie ihm dann auch noch ein Haus direkt neben dem Set besorgt, so dass er halt keine große Anreise hatte und dass er dann auch in der Nähe der Familie ist. Und man hat sich dann auch dazu entschieden, halt eher längere Geschichten und dafür dann halt weniger und das dann in Doppelfolgen. Das ist dann auch wohl beim Drehen ein bisschen einfacher, als wenn du nur so Einzelepisoden mit 45 Minuten drehst. Und dadurch hat sich dann auch zum Beispiel das ganze Cast so ein bisschen geändert. Also es gibt ja auch eine Rolle, die haben wir gar nicht erwähnt bisher. Das war so ein bisschen so sein Love Interest über die meiste Zeit. Julie March, das war die Staatsanwältin, also eigentlich seine Gegenspielerin im Gericht, die in 95 Episoden mitgespielt hat. Gespielt von Julie Summers, die dann auch, als dann die Serie den Standort gewechselt hat, halt nicht mitgegangen ist und hat sich dann entschieden, weil sie auch halt gemeint hat, dass die Serie ziemlich viel von ihrer Freizeit und ihrer Familie raubt, dann sogar komplett aus der Schauspielerei ausgestiegen ist, nachdem sie dann Matlock verlassen hat.
Ich finde, man merkt aber diesen Wechsel von der 6. auf die 7., genau, das ist es dann, dass das Produktionsniveau sich auch nochmal massiv geändert hat. Also die Serie wirkt nochmal in den letzten 3 Staffeln massiv aufpoliert vom gesamten Setting her. Da hat man auf jeden Fall dem Ganzen nochmal so eine Frischstellenkur verpasst, sowohl was die Kameraarbeit angeht, als auch eben das ganze Setting drumherum. Sie wirkt modern, sie wirkt so in den 90ern angekommen, sie wirkt wie eine 90er-Jahre-Serie. Davor hatte sie noch sehr hart einen angestaubten Look, der noch sehr nach 80er geschrien hat.
Also die Serie lief dann halt, wie gesagt, noch 3 Jahre auf ABC. Dann war die 9. Staffel und nach der 9. Staffel wurde dann die Serie eingestellt, aber jetzt nicht wegen der Zuschauerzahlen, sondern da lag es dann wirklich an Andy Griffith, der dann gesagt hat, ja, also er ist jetzt in einem Alter, da will er dann doch lieber mehr mit seiner Familie zusammen sein und mit 69 muss man auch nicht mehr der Hauptdarsteller in der Serie sein und hat dann halt da dann den Stecker gezogen.
Den Stecker gezogen klingt in dem Zusammenhang ganz schön wüst.
Ja. Nein. Und wir sehen ja, wie stark sich er immer wieder der Cast geändert hat. Also es ist ja nur bei Matlock, der von der ersten bis zur letzten Staffel dabei ist. Und man konnte alle austauschen, aber ihn konnte man nicht austauschen und deswegen war dann halt Schluss.
Ja, ist da wirklich... er ist eine namensgebende Figur, was will man da machen? Klar, sie haben dann es waren die letzten 3 Staffeln, haben sie dann nochmal eine Tochter von ihm aus dem Hut gezaubert. Vielleicht war da auch so der Gedanke, dass man, es war dann die ältere Tochter, nicht die aus der ersten Staffel. Vielleicht hat man gedacht, okay, da könnte man den Fackelstab vielleicht nochmal weitergeben irgendwie. Hat man dann aber auch nicht gemacht. Was ich noch gefunden hatte, ist, dass bei dieser Serie auch so ein bisschen das Problem war, weil damals eben bei Serien wohl noch darauf geachtet wurde, dass das Publikum zu alt war, also die Zielgruppe war zu alt. Man redet hier von, dass die Hälfte der Zuschauer der Zielgruppe 49 plus angehört haben. Und das war dem Network wohl auch ein Stückchen ja zu alt. Das war jetzt nicht die spannendste Gruppe, auch was Werbung angeht. Heutzutage ist es ja genau das. Das ist ja die Zielgruppe, die man erreichen will. Weil das sind ja dann die Leute, die eben das Geld haben aus ihren, keine Ahnung, Boomer-Jahren.
Ja, aber Zielgruppen sind trotzdem immer noch, also bis 45 ist immer noch die wichtigste Zielgruppe eigentlich.
Ja, und da war es halt, reden ja 80er, 90er, 49 plus und dann auch noch ein Großteil davon weiblich. Und das war dann wohl tatsächlich nicht so interessant, was ja die Vermarktung und die Werbung anging. Ne?
Aber das war, glaube ich, nicht der Grund. Also wie gesagt, das war wirklich Andy Griffith, sonst hätten die wahrscheinlich, also im Nachhinein ist er dann ja nochmal bei Diagnose Mord aufgetaucht. Es gab es nicht sogar nochmal einen Reunion-Film oder sowas, irgendwie in den 2000ern oder so.
Welcher alte Serienstar aus den 80ern, der so lange lief und so viele Folgen hatte nicht mal irgendein Reunion-Special-Projekt, ne? Ja. Kann gut sein, ja.
Ab der 7. Staffel hat man ja auch noch ein bisschen, also du hattest erwähnt, seine ältere Tochter kommt dann dazu, man hat dann diesen neuen Anwaltsgehilfen, diesen Cliff Lewis, der hat dann auch noch einen Vater, der dann so ein bisschen so der griesgrämige Gegenspieler, also mit dem sich dann Ben Matlock immer wieder kappelt, irgendwie als neuen Nachbar, ich weiß nicht, ob das sogar der Nachbar ist dann. Man hat dann versucht, halt noch so ein bisschen drumherum noch ein paar Charaktere dann dazu wieder zu dichten. Aber ja, also ist halt auch die Frage, ob so eine Serie halt auch wirklich länger als 9 Staffeln benötigt hätte.
Es ist ja schon ein mega langer Zeitraum.
Krimi-Geschichte.
Ja. Genau, da kommen wir ja wieder zu dem Punkt. Ist es eine Juristereiserie oder ist es, wie du sagst, eher eine Crime-Serie, Kriminalfall?
Also für mich ist es halt eher wirklich eine Kriminal-, also eher so eine Whodunit-Serie, also wo es darum geht, herauszufinden, wer der Täter ist, ihn zu überführen. Das hätte genauso gut auch von irgendwelchen Polizisten machen können. Hier ist halt das Spezielle, dass es dann halt am Schluss die Befragung halt nicht in einem Polizeirevier, in einem Befragungsraum mit Spiegelglas gibt, wo dann auf der gegenüberliegenden Seite die anderen Polizeioffiziere sind, die dann zuhören. Nee, hier passiert das halt in einem Gerichtssaal. Aber es ist eigentlich 1:1 das Gleiche.
Ja, also es ist im Vergleich zu Columbo, wo man ja auch den Mord am Anfang sieht immer und dann kommt er eben drauf ran, wie kann er das Ganze aufdecken. Bei Matlock weiß man zumindest, dass der Mandantin von Matlock mit ziemlicher Sicherheit unschuldig ist. Ja, dann wird halt so ein bisschen im näheren Umfeld geguckt. Dann gibt es immer so 2, 3 Verdächtige, um die das sich dann dreht. Es ist ein bisschen Recherche drumherum. Ich finde, die Serie spielt aber dafür, dass sie eigentlich keine Gerichtsserie ist, in Anführungszeichen, schon auch viel vor Gericht. Also ich würde mal sagen, locker die Hälfte von so einer Episode ist immer im Courtroom.
Du kannst davon ausgehen, dass erstmal die Folge erstmal losgeht und es dauert erstmal 4, 5 Minuten, wo überhaupt Matlock gar nicht auftaucht, sondern wo du erstmal halt siehst, meistens halt das Opfer, was es vorher gemacht hat, wie es dann dazu kommt, dass es stirbt und dann halt die ersten Untersuchungen und dann tritt erst Ben Matlock auf, fängt halt Ben Matlock, hat dann meistens ein Gespräch mit dem, der halt fälschlicherweise beschuldigt wird, der dann halt seine Unschuld beteuert, dann nimmt er seinen Assistenten zur Seite, seinen Privatdetektiv, setzt ihn auf irgendwas an, befragt dann Leute, meistens noch vor der Gerichtsverhandlung, sucht nach irgendwelchen Beweisen. Meistens ist es auch so, dass er dann durch irgendwas, durch ein kleines Indiz, das ihm auffällt, dann diesen ganzen Fall dann halt aufklärt, irgendeine Videoaufnahme, irgendein kleiner Beweis, der ihm ins Auge sticht, aber halt meistens auch immer ihm. Und dann kommt es halt bei der Gerichtsverhandlung dann am Schluss dann halt, wo dann der richtige Täter am Schluss dann im Zeugenstand sitzt, den er dann halt befragt und ihm dann halt so in die Mangel nimmt, dass er am Schluss dann meistens sogar gesteht, dass er es war.
Ja, ist auch immer spannend, gell, dass der eigentliche Täter dann auch immer mit im Gerichtssaal schon ist. Ist immer ja. Mit dabei alles. Ja, komplett auf dem Holzweg sind sie nie. Ja, in meiner heutigen Wahrnehmung war das für mich so ein bisschen, ja, ich habe es schon eingangs erwähnt, ein bisschen langweilig. Stellenweise auch etwas absurd. Du hast es ja gerade gesagt, manchmal ist es so ein kleines Detail, was ihn dann irgendwie zu einem Punkt bringt, wo er sagt, ah ja, hier, da ist es ist doch alles ganz anders, wie jeder gedacht hat. Und was mich an der Serie auch noch so ein bisschen gestört hat, aber das hast du ja auch schon erwähnt, 80er, 90er, ja, diese doch eher semi-interessanten Frauenrollen. Also das ist noch wirklich eine Serie vom alten Schlag und wir haben halt hier wirklich mit Matlock einen kauzigen Kerl. Der ist halt ja schon ein bisschen auch der Platzhirsch in der ganzen Geschichte. Ne?
Ja, aber so verhält er sich jetzt nicht nur gegen allen gegenüber. Also es ist jetzt nicht so, dass er Frauen schlecht behandeln würde. Er behandelt es halt so schlecht wie alle anderen Menschen
auch. Ja, das passt ja gut. Ja, er ist schrullig. Es sind diese Marotten, ja, die er hat. Ich glaube, das ist ja auch ganz, ganz bewusst so gewählt, um diese Figur darzustellen. Ich weiß gar nicht, warum ich das als Kind so interessant fand. Ich bin immer noch am Grübeln und am Rätseln.
Ja, er ist halt aber, auch wenn er so schrullig ist, ist es halt so wie so ein schrulliger Opa. Also er ist ja trotzdem jemanden, den man mag. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwelche Apathien oder sowas gegen ihn hätte. Also er ist ja trotzdem die zentrale Figur und man will ja schon, dass er auch Erfolg hat und den richtigen Täter herausfindet und den Unschuldigen halt frei bekommt. Und seine schrullige Art und Weise, das ist halt schon mal auch wieder ein bisschen, also wie halt Columbo immer seinen Nachfragen und mal sein komischer, nerviger Auftritt, halt so sein Unique Selling Point. Das ist halt, das bei ihm hat er halt so seine Verkauztheit, seine Knatschigkeit und sowas. Das ist, er ist halt, das muss man halt der Serie dann aber zugute halten, was halt im Gegensatz zu vielen anderen, er ist halt ein Unique Character.
Ja, es ist mit Sicherheit auch gespielt und gestellt, damit die gegnerische Partei ihn gerne mal unterschätzt, kann ich mir auch vorstellen, weil er kann ja schlagartig ernst werden. die Serie hat ja auch sehr humoristische Momente, die hauptsächlich auch von ihm getragen werden, aufgrund seiner manchmal schrulligen Art. Spiegelt sich ja auch in der Intro-Melodie wieder, die so auch auf einer ganz, ganz lustigen Note eigentlich endet. Aber er kann halt, sobald es dann ernst wird und die Fakten auf dem Tisch liegen, brutal schnell umschalten. Und das macht diese Figur halt interessant. Also das finde ich, da finde ich sie stellenweise sogar phasenweise spannender als Columbo, muss ich sagen. Muss ich gestehen. Die Figur von Ben Matlock basiert ja angeblich auf einem realen Richter.
Anwalt.
Beziehungsweise einem realen Anwalt, Strafverteidiger. Und zwar Bobby Lee Cook ist der Name. Und wenn man sich die Bilder anguckt, wie der Bobby Lee Cook im Alter ausgesehen hat, dann kann man sagen, ja, gewisse Ähnlichkeit ist hier auch schon zu Andy Griffith zu sehen. Weil der sieht auch schon so ein bisschen älter und schrullig aus, ne?
Ja, aber das ist ein Anwalt, der halt über 65 Jahre praktiziert hat. Also, dass der irgendwann mal alt aussieht, ist halt auch verständlich.
Ja, aber das ist wirklich also ein Urgestein der amerikanischen Strafverteidiger-Szene, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht.
Also das Lustige ist, wenn du mal ein Bild findest, halt wo er jünger aussieht, er sieht nicht wirklich jünger aus.
Nee, tatsächlich.
Es gibt also da sind die Haare dann einfach nur dunkel und er hat schon diese gewachsenen Riesenohren zum Gesicht.
Ja, es gibt so manche Schauspieler, die kommen einfach in einem gewissen Alter, kommen die auf die Welt und bleiben dann irgendwie in diesem Alter und da tut sich nicht viel. Patrick Stewart ist ja auch so ein Ding, ne? Der sah für mich auch irgendwie immer gleich alt aus. Der sah schon für mich alt aus, als er 40 war. Aber ja. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, die Serie, bevor wir da jetzt vielleicht nochmal in das Fazit gehen, ist ja zurzeit wieder, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, hat ja gerade einen Reboot am Laufen, ne?
Es ist wohl schon länger in der Mache und wohl immer mal wieder verschoben worden, aber es gibt ein Remake von Matlock, nur dass hier die Rolle dann von Kathy Bates gespielt
ja,
wird.
Ja, die ich durch American Horror Story kennen und lieben gelernt habe.
Ach, Kathy Bates hat so viel gemacht, da muss ich auch nicht so einen Schwachsinn wie American Horror Story erwähnen.
Tö?
Ja, es mag eine gute Serie sein, aber der Kathy Bates erwähnt man doch wegen viel anderer Sachen.
Misery.
Ja, ich wusste, dass du Misery sagst. Also.
Ja. Ich finde sie gerade in American Horror Story so toll, weil es halt pro Staffel immer wieder die Schauspieler neue Rollen haben und zeigen, was sie alles können, wie vielseitig sie sind. Und da hat sie mich halt total überzeugt. Davor fand ich sie nie so, ja, sie war nie so die Sympathiebombe für mich. Und darüber deswegen, das ist alles zu meiner Verteidigung, euer Ehren. Einspruch.
Du beweist halt immer wieder dein Unwissen,
was wir so machen. Abgelehnt.
Auf jeden Fall spielt sie halt dann die Rolle von Matlock. Also es wird auch erwähnt, die Serie, also es gibt einen Trailer, den man im Internet dazu finden kann, wo es darum geht, dass sie dann ist bei irgendeinem Gespräch mit irgendwelchen Firmenleuten, wo sie sich vorstellt und die dann fragen, ob sie Matlock heißt, so wie bei dieser Serie damals. Also Matlock, das Original, ist halt als Serie.
Es ist ja voll der Meta-Kommentar auf dieser ganzen Wahnsinn. Okay. Ich hatte nur gesehen, dass es da bisher nur einen Pilotfilm gibt von 2023, aber dass die eigentliche TV-Show, wie gesagt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch gar nicht lief und vielleicht sogar erst 2024/25 in dem Dreh laufen wird.
Also es ist für dieses Jahr geplant und ich glaube auch der Pilot, der ist auch noch nicht gezeigt worden.
Ja, auf IMDb hat er schon Bewertungen, aber da frage ich mich halt auch, wo die herkommen, ob das einfach jemand gemacht hat oder ob das vielleicht ein Testpublikum war oder ähnliches.
Kann alles Mögliche
sein. Ja, der Trailer ist aber ganz schön, also kann ich mir vorstellen, dass da Kathy Bates eine gute Rolle spielt. Ist ja eh, sag mal, moderner Take auf solche alten Serien, dass dann das Geschlecht vom Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin nochmal ausgetauscht wird oder dass da zumindest irgendwas rumgeworfen wird. Deswegen freue ich mich eigentlich auf die Serie. Das kann schon gut werden. Und ich finde auch gerade Anwaltsserien oder diese Justizserien, die haben sich seit den 80ern massiv verändert. Also die sind massiv professioneller geworden und doch. Bin da gespannt drauf.
Ja, anscheinend wurde die gestreamt, sehe ich gerade. Irgendwo in Amerika, wahrscheinlich CBS oder sowas, hat ja auch ihren eigenen Streaming-Anbieter. Vielleicht konntest du es da schon sehen.
Müssen wir mal gucken.
Auf jeden Fall, Beau Bridges spielt in dem Piloten mit und es ist wohl Gerücht, dass auch Jeff Bridges wohl nochmal auftauchen wird, wenn dann die Serie wirklich erscheinen soll. Aber es heißt, dass sie wohl dieses Jahr rauskommen wird. Also in Amerika ist immer noch die Frage, wie lange es dann dauert, um nach Deutschland zu kommen. Also das haben wir zum Beispiel auch, wir hatten ja demnächst über Zurück in die Vergangenheit gesprochen. Da hat es ja auch fast ein oder zwei Jahre gedauert, bis jetzt das Remake in Deutschland rausgekommen ist, weil jetzt in Deutschland ausgestrahlt wird. Aber sind sie auch wieder zu spät, weil da wurde jetzt nach der zweiten Staffel auch in Amerika gerade eingestellt.
Also warum die Serie jetzt so am Verzögern ist, lag jetzt auch an dem Autorenstreik von 2023, das nochmal in den historischen Kontext zu setzen. Ja. Die Originalserie endet übrigens tatsächlich mit einer ganz rührenden Abschiedssequenz, wo dann auch nochmal gefühlt die vierte Wand durchbrochen wird und sich Matlock dann auch nochmal vor dem Publikum verbeugt. Dann auch nochmal auf einer leicht humoristischen Note endet, indem dann da, glaube ich, seine Hose reißt oder sowas dann gegen Ende, was ja auch irgendwie ganz nett ist, weil er ist halt ein Knauser und gerade von seinen Anzügen, wie gesagt, er hat ja immer den gleichen, ich glaube, der ganze Schrank ist voll nur mit diesem einen Anzug. Dass die dann
in diesem hellgrauen, ja.
Das ist furchtbar, gell?
Ja, das ist halt so diese typische Südstaaten-Amerikaner, also so wie man sich so vorstellt.
Ja, Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall vorhanden, ja. Sebastian, wie hat sich denn die Serie jetzt für dich so angefühlt, wenn wir mal ins Fazit gehen?
Ja, also ich habe mir jetzt ein paar Folgen angeguckt und ich fand es eigentlich wieder ganz nett. Es ist halt sympathisch, der Charakter ist ganz lustig. Die Fälle sind halt so diese typischen Kriminalfälle, wie man sie halt aus den 80er Jahren aus solchen Serien kennt. Also es ist jetzt nichts Weltbewegendes, was da erzählt wird. Also keine hohe Schreiberkunst, aber es ist solide und also ich fand es unterhaltsam. Es ist eine Serie, die kann man sich gerne mal wieder angucken, aber dann halt nur in kleinen, maßvollen Stückchen, also nicht zu viele Folgen am Stück. Also ob ich jetzt mir nochmal alle 9 Staffeln angucken würde, würde ich sehr stark bezweifeln. Aber so, ja, mal ab und zu mal, wenn es im Fernsehen laufen würde, glaube ich, würde ich es mir angucken.
Ich hatte eingangs gesagt mit der Melodie, das war so das Gefühl, ach hier, ich komme an so einen alten Urlaubsort zurück, an dem ich schon lange nicht mehr war, das ist aber schön, schauen wir uns mal hier um. Und für mich war es dann doch eher ernüchternd und Unverständnis, wo ich mir gedacht habe, puh, warum hat mich das alles damals so fasziniert und interessiert? Also ich fand's hart langweilig in einigen Folgen, wo ich echt gedacht habe, puh. Das ist alles nicht mehr so toll. Ich würde auch sagen, wenn man noch Anwaltsserien, Juristereiserien sich angucken will, da gibt's heutzutage viel, viel bessere Sachen mit viel mehr Dramatik dabei, wo einfach alles vom Erzähltempo her viel besser und moderner und zeitgemäßer ist. Die Frauenrollen gefallen mir in der Serie nicht so. Da merkst du wirklich, das ist ein Kind seiner Zeit. Andy Griffith, ja, ist toll. Der stellt die Figur großartig dar. Aber es ist wirklich so, wo ich mir gedacht habe, ja, muss man heutzutage nicht mehr unbedingt gucken. Das ist auch wieder so ein typisches historisches Interesse-Ding. Und wie du schon gesagt hast, würde ich da auch beipflichten, mal ein paar Folgen. Aber das Ding muss man wirklich nicht runterbingen. Ne?
Tja,
so ist das manchmal.
Ja.
Sebastian, ich glaube, dann haben wir es schon für heute, oder?
Tja,
dann
sind wir ziemlich schnell durch, aber...
Ja, ne, 195 Episoden mal eben in einer Stunde abgehakt. Ist auch kein Problem, ja. Ne? Kann man doch locker mal machen eben.
Ja. Wir können natürlich auch nochmal gerne alle Folgen im Einzelnen besprechen, aber das ist,
nee. Ich möchte da nur an den anderen Podcast erwähnen, dem auch die Luft ausgegangen
ist. Warum wissen wir ja jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, was wahrscheinlich der Grund dafür war, weil man, wenn man einfach das 28. Mal die gleiche Folge bespricht, dann ist
das das kann natürlich auch sein.
Ja. Nee, aber es freut mich, dass wir wieder zusammengefunden haben, dass wir jetzt auch dann so eine, mehr oder weniger schöne Serie besprechen konnten. Freue mich schon auf die Zukunft, dass wir jetzt dann doch wieder hoffentlich in etwas schnellerem Zeitrhythmus mit, wenn wir denn alle gesund bleiben, was wir dann natürlich auch für uns und auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen uns erwünschen. Und dann in naher Zukunft dann schon mit der nächsten Folge, was auch immer das dann beinhalten wird, bei euch auftauchen können.
Habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Perfekt. Ich danke dir, Sebastian.
Ja, ich danke dir. Ich wünsche allen da draußen, bleibt gesund, bleibt uns hold und bis zum nächsten Mal. Tschüss.